Mittag geht's Schlag auf Schlag. Keine langen Pausen. Und vielleicht sind einige jetzt schon in ihren Gedanken auf dem Heimweg und bei den Problemen und Aufgaben, die zu Hause auf jeden von uns warten. Und vielleicht wissen wir schon, wir haben jetzt hier diese Gemeinschaft gehabt, wir durften gestärkt werden, wir haben Gottes Wort gehört und zu Hause wartet der Alltag mit seinen Problemen und Anfechtungen und Versuchungen und Nöten, die jeder so hat. Und wenn wir dann in diesen Anfechtungen anfangen zu klagen und zu stöhnen und vielleicht im Selbstmitleid zu verfallen und zu sagen, die Woche über so warten, dahin leben, bis wir dann wieder einen Höhepunkt haben, dann nennt das der Herrenbruder Jakobus, als wenn wir einer Meeresvogel gleichen, die vom Wind hin und her getrieben wird. Und deshalb möchte ich uns zum Ende dieses Bekenntnistages nochmal ein Wort des Jakobus, Jakobus 1, mit auf den Weg geben. Bitte schlagen Sie Ihre Bibeln auf, Jakobus 1, ich lese jetzt nur die ersten Verse und dann immer mal wieder einen Vers. Ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen. Jakobus 1, das ist gleich hinter dem Hebräerbrief, den wir ja heute ständig aufgeschlagen haben, also wir gehen chronologisch vorwärts. Jakobus 1, und ich lese ab Vers 2, da schreibt Jakobus: Meine Brüder, und die Schwestern dürfen sich mit angesprochen fühlen, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, da kann man auch Prüfungen oder Versuchungen übersetzen, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Was für ein krasser Vers, was für ein widerstrebender Vers, mit dem Jakobus seinen Brief beginnt. Kein freundliches, nettes erstmal so reinkommen, bevor dann die harten Botschaften kommen, sondern hier geht es gleich los. Meine Brüder, achtet es für lauter, für pure, für reine Freude, wenn ihr in Anfechtung, wenn ihr in Not, unter Bedrückung, in Versuchung geratet. Wie kann Jakobus so etwas sagen? Wie kann er so etwas von uns fordern? Es scheint fast so, als ob der gute Jakobus ein bisschen weltfremd war in seinem Jerusalem da, in seiner Urgemeinde. Aber wir wissen, wir kennen die Geschichte dieser Gemeinde, die hatten Anfechtung, die hatten Not. Also das kann es nicht gewesen sein. Nun, wenn Jakobus sagt, freut euch, dann wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, was ist denn eigentlich Freude? Was ist denn biblische Freude? Und wenn wir dann in der Bibel schauen, und ich habe das mal gemacht, ich habe mal alle Stellen im Neuen Testament mir durchgelesen, wo es um Freude geht. Wenn wir diese Bibelstellen sehen, dann merken wir, Freude ist nicht unbedingt oder nicht nur ein Gefühl der Fröhlichkeit, der Ausgelassenheit. Die Bibel sagt sogar, wir können uns freuen in Trauer, wir können uns freuen unter Tränen. Nun, was macht die Bibel deutlich? Freude haben wir dann, wenn Gott uns etwas gibt. Freude hat immer etwas mit Gott zu tun. Freude haben wir auch dann, wenn wir etwas für Gott tun durch Gottes Gnade. Wir könnten es vielleicht so zusammenfassen, Freude bedeutet, mit Gott oder mit Christus verbunden zu sein. Sei es durch das, was Christus für uns tut, oder durch das, was wir für Christus tun. Und deshalb kann sich der Christ auch im Leid freuen, wenn er für Christus leidet. Weil er dann besonders mit Christus verbunden ist. Und dieses Verbundensein, das ist biblische Freude. Freude ist Anteilnehmen an der himmlischen Welt, Anteilnahme, Verbundenheit mit Gott. Das, wovon wir heute den ganzen Tag gesprochen haben, wir haben Anteil an dieser Gemeinschaft im Himmel. Das, was wir fühlen, was wir erkennen, was uns prägt, wenn wir mit Gott verbunden sind, das ist Freude. Selbst die Traurigkeit der Buße führt uns zur Freude. Warum? Weil uns Buße zu Gott führt. Buße bedeutet Umkehr. Freude bedeutet zutiefst zufrieden und glücklich zu sein in Gott. Und das heißt, alles, was mich noch mehr mit Gott verbindet, was mich noch dankbarer macht, noch zufriedener macht, das vermehrt meine Freude. Und wenn wir das erkannt haben, dann macht der Zusammenhang von Freude und Anfechtung auch Sinn. Und so schreibt dann Jakobus weiter, Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Freude und Anfechtung, die gehören sozusagen zusammen. Wir haben auch Freude, wenn es uns gut geht. Aber die Bibel macht deutlich, besonders haben wir diese biblische Freude, diese Verbundenheit mit Gott, wenn wir in Anfechtung sind. Denn die Anfechtungen, die treiben uns zu Gott. Sie lassen uns im Glauben wachsen und damit in der Freude wachsen. Die Frage ist nun, wie schaffen wir das? Die Theorie ist klar, das erscheint uns logisch. Aber mal ehrlich, wann haben Sie sich vielleicht nur in der letzten Woche in Ihren Anfechtungen, in Ihrer Not, in Ihrer Versuchung mal so richtig gefreut? Überlegen Sie mal. Wenn es mal wieder nicht so lief, wie Sie es wollten oder wie Sie es sich gewünscht haben. Wenn Sie wieder an Ihrem Schwachpunkt getroffen wurden, wo Sie eben immer wieder fallen. Sind Sie dann munter geworden, aufgewacht und haben sich gesagt, ja, jetzt habe ich einen Grund zur Freude. Oder ist es nicht vielleicht vielmehr so, dass man dann die Belastung spürt. Dass man dann entmutigt wird und dass man vielleicht sogar verzweifelt. Ja, wir sind bei unseren alltäglichen Anfechtungen schon abgestumpft. Das erträgt man halt. Da müssen wir halt durch und irgendwann geht es dann vielleicht auch mal wieder hoch. Aber Freude? Eine Gelegenheit jetzt im Glauben zu wachsen? Danke Gott, dass du mich zu dir ziehst mit diesem Problem. Wie schaffen wir es uns zu freuen? Wie schaffen wir es uns zu bewähren, standhaft zu werden? Jakobus gibt viele Antworten, die Bibel gibt viele Antworten, aber vier Antworten. Vier Antworten finden wir in diesen ersten Versen seines Briefes. Und die wollen wir jetzt kurz durchgehen. Es wird nur ganz kurz, ich verspreche das, wir können bald nach Hause und dann mit der Freude beginnen, aber wir wollen jetzt kurz schauen, wie man das macht. Das erste ist das Gebet um Weisheit. Wenn wir uns in Anfechtung bewähren wollen, so macht Jakobus deutlich, dann brauchen wir Weisheit. Nun wieder die Frage, was ist Weisheit? Weisheit bedeutet nicht viel Wissen, sondern Weisheit bedeutet die Fähigkeit, das Wissen zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden. Das ist Weisheit. Das Alte Testament in den Sprüchen, da wird das deutlich. Weisheit bedeutet nicht nur alle Gebote Gottes zu wissen, sondern Weisheit bedeutet, dass man diese Gebote anwenden kann zur rechten Zeit. Im Neuen Testament, da kann man es so zusammenfassen, Weisheit bedeutet, dass wir die Fähigkeit haben, das Evangelium auszuleben. Und das ist das eins der großen Themen im Jakobusbrief. Ja, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Und gerade wenn wir in Anfechtung sind, in Notsituationen, dann das Evangelium auszuleben, dazu brauchen wir Weisheit von Gott. Gott muss uns dazu befähigen. Und damit habe ich es schon gesagt, diese Weisheit kann uns nur Gott geben. Ja, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Und die gute Nachricht ist, Gott will uns seine Weisheit geben. Gott will uns diese Befähigung geben. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt und wenn sie sich nicht in den Anfechtungen freuen, dann kann ich Ihnen jetzt sagen, es mangelt Ihnen an Weisheit. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen jünger bin und noch lange nicht altersweise bin. Aber das sagt das Wort. Wenn sie sich nicht freuen, dann mangelt es Ihnen an Weisheit. Und jetzt kommt es so, erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also wie können wir uns bewähren, wie können wir uns freuen? Erster Teil der Antwort, bitten wir Gott um Weisheit, das Evangelium auszuleben. Zweite Antwort, wir sollen nicht an Gott zweifeln. Zweifel beginnt, und das ist jetzt wichtig, Zweifel an Gott beginnt nicht, dass wie da, wo wir direkt an Gott zweifeln. Meint es Gott gut mit mir? Ist Gott da? Hört er mich? Ja, wir sind ja alle fromm, wir verzweifeln doch nicht an Gott. Gott ist gut und Gott redet zu uns gute Sachen. Nein, wo beginnt unser Zweifel? In den Anfechtungen. Wenn wir in der Anfechtung sind, dann zweifeln wir an der Anfechtung. Wenn wir dort in der Anfechtung beginnen zu schwanken, dann bedeutet das auch, dass wir bei Gott schwanken werden, dass wir an Gott zweifeln. Dieser Zusammenhang wird uns vielleicht gar nicht so klar, aber es ist so. In Bezug auf meine Anfechtung, da denke ich schnell, oh, jetzt wird es mir zu viel. Und dann falle ich in Selbstmitleid oder ich empfinde es halt als Last, nicht als Gelegenheit zur Freude. Theoretisch weiß ich, dass mir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wir haben es oft genug gehört. Aber praktisch, da verliere ich den Mut. Und Jakobus sagt, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, hier denke ich mit meinem Herz in der Anfechtung so und bei Gott natürlich so. Da ist der gute Gott, aber hier ist mein bitteres Leben. Hier sind meine unüberwindlichen Probleme. Und darum warnt uns Jakobus. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, wenn er in Anfechtung gerät, er werde von Gott versucht. Wann sagen wir, werden von Gott versucht? Wir sagen das, wenn wir sagen, diese Anfechtung, die trennt mich von Gott. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht auch niemand. Und dann nochmal Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe kommt und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Jakobus macht es nochmal deutlich, Gott ist nur gut. Gott verändert sich auch nicht. Gott ist gut und er will uns seine guten Gaben geben. Er will, dass wir mit ihm immer mehr verbunden werden. Dass wir uns im Glauben bewähren, dass wir standhaft werden und dass wir keinen Mangel haben. Das will Gott. Er will uns nichts Böses. Jakobus behauptet nicht, dass Gott nie Versuchungen zulässt, auch nicht, dass Gott uns nicht prüft. Aber sein Ziel ist es, uns nicht zur Sünde zu verführen, sondern zu sich zu ziehen. Also zweifeln wir nicht daran, wenn wir in Anfechtung kommen, sondern bitten wir Gott um Weisheit zu erkennen, dass er in seiner Macht und Gnade selbst durch widrige Umstände das Gute für uns wirkt. Oder sagen wir mal, gerade durch widrige Umstände. Also wir müssen Gott so sehen, wie er ist, auch in den Anfechtungen. Und Gott ist der Herr jeder Situation in unserem Leben. Auch da, wo es uns nicht gefällt. Und wir müssen auch uns sehen, wie wir sind. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Antworten, die Jakobus gibt. Wir müssen unsere Stellung vor Gott erkennen. Also wie können wir uns in Anfechtung bewähren? Wie können wir uns freuen? Jakobus sagt, wenn ihr in Not und Anfechtung kommt, schaut auf eure hohe Stellung vor Gott. Vers 9. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, der soll sich seiner Erhöhung rühmen. Später in Vers 18 sagt er, Gott hat uns gleichsam zu Erstlingen seiner Geschöpfe gemacht. Er hat uns durch Christus zu seinen Kindern gemacht. Was auch immer mir hier in dieser Welt zustößt, ich gehöre schon zu Gott. Und keiner kann mich von Gott trennen. Das ist unsere hohe Stellung vor Gott. Und jetzt komme ich zur letzten Antwort. Wir müssen auch unsere niedrige Stellung vor Gott erkennen. Gerade in der Anfechtung. Gerade wenn wir in der Versuchung des Hochmuts stehen. Und wir hier in Deutschland, wir stehen besonders in der Versuchung des Hochmuts, weil wir reich sind, weil es uns gut geht, weil wir sicher leben, weil wir vielleicht besonders davon überzeugt sind, mit unserem Problem alleine fertig zu werden. Ja, Vers 10, der Reiche dagegen, also der, dem es gut geht, der rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. All unser Reichtum, unsere Sicherheit, unsere Bildung, was auch immer ist, worauf wir uns etwas einbilden, worinnen wir unsere Sicherheit sehen, all das wird vergehen. Es wird uns nicht helfen. Es wird uns auch nicht in unserer Anfechtung helfen. Wenn ich ein schönes Auto habe, ein schönes Haus und eine glückliche Familie und alles, das wird mir nicht in meiner Anfechtung helfen. Nein, diese Dinge werden selbst zur Anfechtung werden. Und darum müssen wir erkennen, dass sie vergehen und dass wir allein und vollkommen von Gott abhängig sind. Und ich sage es nochmal, wir haben es heute ständig gehört, wir brauchen sein Wort, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen seine Führung, seine Gnade, seine Treue. Nur, was wir von ihm haben und nur wenn wir mit ihm verbunden sind, werden wir bestehen können. Nun, ich frage Sie zum Ende und ich bitte Sie, hinterfragen Sie sich selbst. Welche Einstellung haben Sie zur Anfechtung, zu Ihren Versuchungen? Verstehen Sie die Anfechtung als eine Prüfung, als eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, wo Sie sich bewähren können, wo Sie zu Gott gezogen werden? Sehen Sie darin etwas, was Sie förmlich zu Gott treibt? Oder ist es für Sie eben eine weitere unnötige Last im Leben? Und das möchte ich Ihnen als Ermutigung mit auf den Weg geben. Gott will uns bewähren. Er will uns zu seinem guten Ziel führen. Haben Sie diese Wahrheit vor Augen? Und wenn Sie diese Wahrheit aus den Augen verlieren, wenn Sie in Ihren Nöten des Lebens merken, wo soll das noch hinführen? Dann liegt es daran, dass Sie Christus aus den Augen verloren haben. Ja, wir kennen Christus, aber wir haben ihn nicht mehr wirklich vor Augen. Denn in Christus hat Gott seine Weisheit offenbart. In ihm hat er ein für alle Mal gezeigt, dass er ein guter und gnädiger Gott, kein willkürlicher Gott ist. In ihm sind wir erhöht worden. Und in ihm erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gott. Freut euch in den Anfechtungen. Seht auf Christus in euren Anfechtungen. Amen.
Amen.
Amen. Wir wollen zum